Ja, okay, ich bin dankbar für den Dienst der Technik, was René machen, was Sven macht, was Svenja macht. Ganz, ganz klasse. Gebt ihnen mal bitte einen Applaus. Ja. So, ja, wenn man nicht merkt, dass sie da sind, dann haben sie alles richtig gemacht. Dann ist alles super gelaufen, ja. Normalerweise wird man auf die beiden nur aufmerksam, wenn irgendwas schief gegangen ist. Also, vielen, vielen Dank für euren Dienst. Ja, wir lesen aus der Bibel. Es ist immer gut, in der Bibel zu lesen. Wusstest du das? Ihr habt gemerkt, die Zoe hat heute Morgen bitterlich geweint. Wisst ihr auch warum? Sie hat vergessen, ihre Bibel mitzubringen zum Gottesdienst. Ja. Das gefällt mir. Also jetzt nicht, dass sie die Bibel vergessen hat, aber dass ihr das so zu Herzen geht, ja, das finde ich schon echt cool. Okay, wir machen weiter mit unserer Predigtserie, Predigtreihe, geheilt durch seine Wunden. Und wir lesen aus 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 24, da heißt es von Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Wovon ist hier die Rede? Hier ist die Rede von dem Erlösungswerk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, na ja, aber ist da wirklich körperliche Heilung mit eingeschlossen? Ist das nicht irgendwas Geistliches gemeint, auch mit, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid? Ist es nicht irgendwie eine geistliche Heilung oder so, Heilung von unseren Sünden? Nein, unsere Sünden sind vergeben, wir sind von neuem geboren. Aber bezieht sich dieser letzte Teil des Verses wirklich auf körperliche Heilung? Falls du dir auch diese Frage stellen solltest, lasst uns das jetzt gerade klären. Ist an dieser Stelle von körperlicher Heilung die Rede? Petrus zitiert hier eine Verheißung oder eine Aussage des Alten Testaments, die wir im Propheten Jesaja finden. Und zwar im Jesaja Kapitel 53, Vers 5 und 6. Dort finden wir hunderte von Jahren, bevor Jesus gekommen ist, finden wir eine Prophezeiung. Und dort steht unter anderem über Jesus, Jesaja 53, Vers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen oder durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Es heißt hier unsere Leiden oder in anderen Übersetzungen heißt es unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Hier ist von körperlichen Leiden, von körperlichen Schmerzen die Rede. Und es heißt, dass Jesus sie getragen hat. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Was für eine Strafe? Die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Schuld, für unsere Sünde. Sie lag auf ihm, er hat sie getragen. Und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Genau, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Und dann finden wir ein zweites Zitat dieser Bibelstelle, dieser Verheißung, dieser alttestamentlichen Verheißung, im Matthäusevangelium, im Neuen Testament. Und zwar heißt es im Matthäusevangelium Kapitel 8, Matthäus 8, Vers 16 und 17, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Die Menschen, die hier zu ihm gebracht wurden, waren Leute, die tatsächlich körperliche Gebrechen hatten, die tatsächlich körperlich krank waren. Er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. So, Matthäus bestätigt uns hier, dass sich die Verheißung, die wir in Jesaja 53 finden und die auch der Petrus in seinem Brief zitiert, auf körperliche Leiden, auf körperliche Gebrechen bezieht. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. In dem Neuen Testament von Dr. Manfred Roth gibt es zum ersten Kapitel des Petrusbriefs eine Endnote, wo er noch mehr auf diese Stelle eingeht und noch mehr ins Griechische reingeht und ins Hebräische und exegetisch das noch mehr bearbeitet. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen, aber ich glaube, das reicht einfach schon aus. Das reicht einfach schon aus, um zu sehen, es geht hier tatsächlich um körperliche Gebrechen, um körperliche Leiden. Und viele Christen, zumindest im evangelikalen Bereich, glauben, dass Gott heilen kann. Das ist nicht das Problem. Das Problem, das viele Christen haben, ist: Will Gott heilen? Und vor allen Dingen, will Gott mich heilen? Und habe ich irgendwas damit zu tun? Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wo wir absolute Klarheit darüber brauchen im Wort Gottes. Gott möchte, dass wir stark sind, dass unser Leben nicht beeinträchtigt ist und dass wir in der Lage sind, anderen Menschen zu dienen und anderen Menschen zu helfen, auch in diesem Bereich. Das Thema Heilung und Gesundheit ist ein Thema, was viele, viele Menschen sehr bewegt. Und in Deutschland ist es eine riesige Industrie. Deswegen ist es gut, wenn wir wissen, was das Wort Gottes zu sagen hat zu diesem Thema. Und wenn wir Klarheit haben darüber. Und wir finden Klarheit im Wort Gottes. Könnt ihr dem zustimmen? Wunderbar. So, wir haben das letzte Mal schon ein bisschen darüber gesprochen. Viele sehen Heilung einfach als einen Zufall an. Ja, manche werden geheilt, manche werden nicht geheilt. Man weiß es nie vorher. So, man muss einfach, ja. Da sind wir wieder bei dieser Lottoschein-Theologie. Ja, ich fülle einen Lottoschein aus, also ich bete mal und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich kein Glück. Aber ist das Konzept, was uns die Bibel vermittelt? Wir haben das letzte Mal in Johannes 5 diesen Bericht gelesen, von diesem Mann, der da 38 Jahre lahm war, am Teich von Bethesda. Und von dem ging überhaupt keine Aktivität aus. Der war nur einfach frustriert von seiner ganzen Situation. Und Jesus kommt zu ihm, Jesus heilt ihn und Jesus geht wieder. Glück gehabt. So, der hatte Glück gehabt, die anderen hatten Pech gehabt. Keine Ahnung. Aber das ist nicht alles, was uns das Neue Testament zu diesem Thema präsentiert. Wir hatten des Weiteren gelesen, Markus Evangelium Kapitel 5. Im Markus Evangelium Kapitel 5, da finden wir diesen Bericht der Frau, die diesen Blutfluss hatte. Und bei ihr war es völlig anders. Sie war 12 Jahre krank, hatte all ihr Vermögen aufgewendet, um irgendwo Hilfe, Heilung zu bekommen für ihr Problem. Er hatte x Ärzte besucht, aber die Bibel sagt, es war nicht besser, sondern es war schlechter mit ihr geworden. Und sie hatte von Jesus gehört und sie hatte gesagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Und wir müssen verstehen, in der jüdischen Kultur galt sie als unrein. Das heißt, sie durfte eigentlich nicht mit anderen Menschen in Berührung kommen. Aber sie setzt sich über diese Regel hinweg und drängt sich durch die Menge von hinten an Jesus heran, rührt sein Gewand an. Sie merkt, sie ist geheilt. Und Jesus spürt, wie Kraft von ihm ausging. Die Kraft Gottes ist real. Die Kraft Gottes ist manchmal spürbar, nicht immer. Aber manchmal ist sie spürbar. Und Jesus spürte, wie Kraft von ihm ausging, dreht sich rum, sagt, wer hat mich angerührt? Nach einigen Hin und Her gibt die Frau sich zu erkennen. Und dann sagt Jesus was ganz Bemerkenswertes, in Vers 34. Da heißt es, er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Eigentlich müsste man denken, es müsste heißen, meine Kraft hat dich geheilt, hätte Jesus sagen müssen. Aber er sagt zu dieser Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Er sagt mit anderen Worten, das Ausschlaggebende in dieser ganzen Situation war dein Glaube. So, wenn ich das lese, dann kommen Fragen auf. Dann ist es vielleicht doch nicht nur einfach Zufall, ob jemand geheilt wird oder nicht. Habe ich oder kann ich in irgendeiner Art und Weise Anteil haben daran? Wenn ihr Glaube sie geheilt hat, kann mein Glaube mich heilen? Aber manche finden diese Formulierung schon ketzerisch. Aber man wird ja mal fragen dürfen, oder? So, kann mein Glaube mich heilen? Und wenn ja, dann wäre interessant zu wissen, wie bekomme ich diese Art von Glauben? Woher kommt diese Art von Glauben? Ich möchte heute einfach ein bisschen weiter mit euch noch sprechen über diese Frage, gibt es eine Verbindung? Wir haben jetzt nur diese blutflüssige Frau und wir haben Jesus, der sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Gibt es noch mehr Hinweise im Neuen Testament, dass es eine Verbindung gibt, eine direkte Verbindung zwischen Glaube und Heilung? Gibt es das? Ich lade euch ein auf die Reise. Seid ihr bereit? Schnallt euch an. Der erste, den wir besuchen, der heißt Bartimäus. Bartimäus war ein blinder Bettler. Wir finden seine Geschichte im Markus-Evangelium Kapitel 10. Und ich lese mal ab Vers 46, Markus 10 ab Vers 46. Da heißt es, und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazaräer sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Ein bisschen seltsame Frage, oder? Jesus möchte, dass wir konkret sind. Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin. Dein Glaube hat dich geheilt. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Was für eine Aussage. Wir finden das Gleiche, die gleiche Grundaussage wie bei der blutflüssigen Frau. Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Ich habe das letzte Mal schon mal gesagt, ich sage das auch wieder. Jesus dient Menschen, die krank sind, Menschen, die Befreiung brauchen, völlig anders als wir das tun würden. Er betet nicht, oh Gott, mach doch, oh Vater, mach doch. Sondern er behandelt die Situation, als wäre Heilung wirklich eine vollbrachte Tatsache. Und er operiert in einer Autorität des Glaubens. Er wirkt in einer Autorität des Glaubens. Er ignoriert die Krankheit. Er ignoriert das Problem. Er gibt dem überhaupt kein Gewicht. Er sagt zu ihm, geh hin, geh. Ja, wie jetzt? Was jetzt? Ich bin blind, ich kann nicht sehen. Wo soll ich denn hingehen? Geh. Aber Bartimäus diskutiert nicht, sondern er tut das, was Jesus ihm sagt, und sofort wird er sehend. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 finden wir einen ähnlichen Bericht. Dort ist von zwei Blinden die Rede. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein anderes Ereignis war oder ob Bartimäus noch einen Kumpel hatte, von dem Markus nichts wusste. Ja, deswegen hat er nur speziell über Bartimäus gesprochen. Keine Ahnung. Aber das ist eine ganz ähnliche Begegnung, Matthäus 9. Da heißt es auch, Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Im Vers 29 heißt es, er rührte ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Bei Markus sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Bei diesen zwei blinden Bettlern sagt er, euch geschehe nach eurem Glauben. Was bedeutet das? Wir könnten auch sagen, euch geschehe eurem Glauben gemäß. Gemäß eurem Glauben soll es euch geschehen. Könnt ihr das sehen? Seid ihr noch da? Ja? Wollen wir lieber über was anderes reden? Okay. Der nächste, den wir besuchen, ist ein römischer Hauptmann, ein römischer Zenturion, der zu der Zeit in Kapernaum stationiert worden ist. Wir finden ihn im Matthäus-Evangelium Kapitel 8. Ich lese ab Vers 5, Matthäus 8 ab Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach eintrittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. An der Stelle müssen wir ganz kurz innehalten, damit wir verstehen, was hier passiert. Dieser Hauptmann leidet nicht an einem extremen Minderwertigkeitskomplex. Oh, ich bin so unwürdig, so unwürdig, so unwürdig. Er war ein römischer Offizier. Ja, er hatte Soldaten unter sich. Er war es gewohnt, Befehle zu erteilen. Er hatte keinen Minderwertigkeitskomplex. Wir müssen wieder die Kultur verstehen. Erinnert euch an die blutflüssige Frau. Ja, sie galt als unrein. Für die Juden war es nicht üblich, ein Haus zu betreten von einer Person, die nicht zu ihrer jüdischen Kultur gehörten. Das heißt, auch wieder, wenn man also das Haus eines Römers betrat, machte man sich unrein. Man machte sich unrein. Und dann musste man erst wieder zum Tempel gehen, musste bestimmte Opfer bringen, bestimmten Reinigungsritualen folgen, um diese Unreinheit wieder loszuwerden. So, dieser römische Hauptmann hat sofort gesehen, wow, das ist schön, dass Jesus zu mir kommen wird, aber das wird viele Probleme für ihn verursachen. Und Jesus war ja nicht allein, ja. Der hat ja sein Team, seine Jünger mit sich gehabt. Aber er ist voller Kühnheit. Er sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und dann erklärt er, warum er das so sieht, Vers 9. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Dieser Soldat hat Autorität verstanden und er hat nicht nur Autorität verstanden, sondern er hat verstanden, dass Jesus aus einer geistlichen Autorität heraus operierte. dass Jesus aus einer geistlichen Autorität diente. Er sprach zu Krankheiten, er sprach zu Stürmen, er sprach zu Dämonen und bösen Geistern. Und sowohl die Krankheit als auch die kranken Körper, als auch die Dämonen, als auch die Stürme waren ihm gehorsam. Geistliche Autorität, die mit Glauben zu tun hat. Die allermeisten Christen heutzutage wissen so gut wie nichts über diese geistliche Autorität. Lasst uns schauen, wie die Geschichte weitergeht. Der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Er sagt nicht vielleicht, lass es uns probieren. Er ist überzeugt. Könnt ihr das sehen? Ja, er ist überzeugt. Als aber Jesus es hörte, ich bin jetzt in Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Jesus ist beeindruckt vom Glauben dieses Mannes. Woher wusste Jesus, dass dieser Mann Glauben hatte? Er hat gehört, was er gesagt hat. Was hatte der Hauptmann gesagt? Sprich nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund werden. Er wird gesund werden. Glauben ist ein festes Überzeugtsein. Nicht ein vielleicht unter Umständen, wenn ich Glück habe, wenn der Zufall es will, wenn Gott es will, wie auch immer. Sondern er sagt, sprich nur ein Wort, mein Diener wird gesund werden. Jesus ist beeindruckt von dieser Art von Glauben. Und dann gibt er ein paar Kommentare dazu. Und in Vers 13 heißt es dann, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie Gott will. Steht nicht da, ne? Möchten wir denken, dass das da steht, ja? Aber es steht nicht da. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe gemäß deinem Glauben. Wir haben also den nächsten Bericht, wo genau das Gleiche wieder passiert. Jesus sagt, das, was du brauchst, das, was du empfangen möchtest, weswegen du gekommen bist, du hast das durch deinen Glauben, wegen deines Glaubens. Seid ihr noch dabei? Bereit für die nächste Station? Diesmal begegnet uns eine kanaanäische Frau. Das heißt, diese Frau war keine Jüdin. Sie war eine Kanaaniterin. In manchen Übersetzungen heißt es eine Syrophönizierin. In Matthäus Kapitel 15 finden wir sie. Matthäus Evangelium Kapitel 15. Und ich lese ab Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und das war praktisch diese Gegend. Jesus wollte einfach ein bisschen Ruhe haben. Ja? Jesus wollte sich ausruhen. Er zog sich zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Sehr nett von Jesus, nicht wahr? Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Den Jüngern geht das jetzt schon auf die Nerven. Und sie sagen, das ist ja peinlich. Jesus, kannst du nicht irgendwas machen? Gib ihr doch, was sie will oder was auch immer, nur dass hier endlich Ruhe wird, ja, dass sie nicht die ganze Zeit hier hinter uns herbrüllt. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist mein Auftrag. Mein Auftrag ist es, den Juden zu dienen, dem Volk Gottes zu dienen. So ist sie ist nicht Teil meines Auftrags. Jesus versucht den Jüngern zu erklären, warum er die Frau ignoriert. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Die Frau gibt keine Ruhe. Die Frau ist hartnäckig. Könnt ihr das sehen? Ja? Und pass auf, das spitzt sich jetzt noch mehr zu. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Spätestens jetzt wäre wahrscheinlich jeder von uns beleidigt, eingeschnappt. Das soll ein Mann Gottes sein? Das soll ein Prophet sein? Wie der mit mir umgeht? Was für eine Frechheit! Ja? Das erzähle ich der Bild-Zeitung. Sollen die mal einen Artikel drüber machen? Ja? Skandal in Kanaan. Ja? Prediger beleidigt Frau. Nennt sie einen Hund. Ich meine, das war die Sichtweise, die die Juden damals hatten. Die Juden waren sehr selbstbewusst. Ja? Die haben gesagt, wir sind das erwählte Volk, alle anderen sind Hunde. Aber diese Frau ist so hartnäckig. Sie ist nicht bereit, Nein als Antwort zu akzeptieren. Könnt ihr das sehen? Ja. Diese Frau lässt sich nicht abschütteln. Sie lässt sich nicht abspeisen. Sie hat ein Anliegen. Und auch wenn es so aussieht, als würde sie ihren Wunsch, ihre Bitte nie erfüllt bekommen, als würden die Umstände komplett dem entgegenstehen. Sie lässt sich nicht abschütteln. Selbst in dem Moment, als Jesus sie einen Hund nennt. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Sie sagt, okay, wenn du mich einen Hund nennst, dann bin ich meinetwegen ein Hund, aber dann bin ich dein Hund. Was wollte diese Frau? Diese Frau wollte Befreiung, diese Frau wollte Heilung für ihre Tochter. Jesus sagt, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen, den Hunden vorzuwerfen. Interessanter Vergleich, Jesus nennt Heilung das Brot der Kinder. Das Brot, das den Kindern gehört. Und diese Frau sagt, egal, auch wenn ich nicht dazugehöre, auch wenn ich kein Kind bin, ein Krümel, ein einziger Krümel von diesem Brot reicht aus. Mehr möchte ich nicht, mehr brauche ich nicht. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie Gott will. Steht nicht da? Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Jesus ist beeindruckt vom Glauben dieser Frau. Das ist übrigens ein ganz interessanter Gedanke. Im Hebräerbrief heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wir gefallen Gott durch Glauben. Wir erregen die Aufmerksamkeit Jesu durch Glauben. Nicht durch unsere guten Werke. Wir verdienen uns die Aufmerksamkeit Gottes nicht durch unsere guten Werke. Wir verdienen uns die Liebe Gottes nicht durch unsere guten Werke. Wir verdienen uns den Segen Gottes nicht durch unsere guten Werke. Seid ihr bei mir? Wir tun gute Werke, nicht damit Gott uns liebt, sondern weil er uns liebt. Und je mehr wir erkennen, dass er uns liebt, umso mehr sind wir motiviert, gute Werke zu tun. Aber was ihm gefällt, was Gott gefällt und was er wirklich an uns sucht und was er leider oft viel zu selten findet, ist Glauben, Vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Manchmal denken wir, dort steht, ohne Glauben ist es sehr, sehr schwer, Gott wohl zu gefallen. Aber das steht dort nicht. Es heißt, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wenn wir ihm gefallen wollen, dann geschieht das dadurch, dass wir ihm glauben, dass wir ihm beim Wort nehmen, dadurch, dass wir ihm vertrauen. Seid ihr noch bei mir? Ja? Der Glaube dieser Frau war unerschütterlich. Ich weiß nicht, es wird nicht berichtet hier, wo sie diesen Glauben her hatte. Aber wir sehen, dass sie diesen Glauben hatte und wir sehen, dass dieser Glaube radikal war. So dass Jesus davon beeindruckt ist, dass Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Wenn wir weitergehen, kommen wir zu einem Mann mit Namen Lazarus. Seine Geschichte finden wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, weil es ein ziemlich langer Abschnitt ist, sondern ich fasse ihn ganz kurz für euch zusammen. In Johannes 11, Vers 1 heißt es, es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Lazarus war offensichtlich ihr Bruder und er war krank. Jesus ist dort oft zu Besuch gewesen. Das war ein Haus, was Jesus oft aufgenommen hat, was ihn oft bewirtet hat, ihn und seine Jünger. Da gab es eine Verbindung, da gab es eine Beziehung, da gab es eine Freundschaft. Und dann wird dieser Mann krank, Jesus ist nicht in der Nähe. Und dann schicken sie einen Boten zu Jesus, um ihm das zu sagen. Herr, siehe, der, den du liebst, den du lieb hast, ist krank. Vers 3 ist das. Und Jesus reagiert erstmal nicht. Er bleibt dort, wo er ist, noch 2 weitere Tage und sagt, okay, jetzt machen wir uns auf, jetzt gehen wir nach Bethanien. Jesus war in einer anderen Gegend. Und als sie dort ankommen in Bethanien, stellt sich heraus, Lazarus ist nicht mehr krank. Er ist inzwischen gestorben. Und an dem Tag, wo Jesus ankommt, ist er schon 4 Tage tot. So, das heißt, Jesus war mehr als eine Tagesreise weit entfernt gewesen. Er ist tot. Und wiederum, Jesus ist völlig respektlos gegenüber der Situation. Völlig respektlos. Er sagt, oh, das tut mir leid, oh, schade, jetzt ist er tot, oh, jetzt ist es zu spät. Zu spät. Er sagt, okay, lasst uns ihn aufwecken. In Vers 11 heißt es, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Der Mann war tot. Der war nicht nur scheintot, nicht nur ein paar Minuten, nicht nur ein paar Stunden. Er war tot, der Totenschein war ausgestellt und er war beerdigt worden, begraben. Man hat damals zu der Zeit die Leute nicht in ein Loch in der Erde gelegt, sondern man hat Felsengräber gehabt, Höhlen, wo man die Leute reingelegt hat, so wie das dann auch später bei Jesus der Fall war. Und dann hat man einfach einen großen Stein davor gemacht. Und da war der schon, 4 Tage lang. Und Jesus sagt, wir werden ihn auferwecken. Ja, Jesus, warst du zu lange in der Sonne? Was ist mit dir los? Er schläft nicht, er ist tot. Ja, tot, schlafend, ist ein großer Unterschied. Wir wecken ihn auf. Er nimmt den ganzen Druck aus der Situation. Wie schwer ist es, einen Toten aufzuwecken? Oh, Bruder, ich kenne niemanden, der das bisher gemacht hat. Ich kenne Leute, die es schon gemacht haben. Ich habe selber noch keinen Toten auferweckt. Ja. Aber ich habe sehr viel Erfahrung darin, Schlafende aufzuwecken. Ja. Früher habe ich, meine Kinder, ja, die mussten dann in einem bestimmten Alter besonders immer mal geweckt werden. Ja. Wenn sie noch in dem Alter sind wie die bei Carlos, ja, die müssen nicht geweckt werden. Ne? Da geht es andersrum. Aber glaub mir, die Zeit kommt, da musst du sie wecken. Und es ist eine Herausforderung manchmal. Manchmal musst du die Bettdecke wegnehmen einfach. Ja. Aber ja, das ist eine Sache, da lachen wir drüber, da machen wir drüber Witze, weil wir wissen, jemanden aus dem Schlaf aufzuwecken, ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Und Jesus vergleicht das eine mit dem anderen. Er nimmt komplett den Druck aus dieser ganzen Situation raus. Vers 39 bin ich jetzt, wir springen mal runter zu Vers 39. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Sie sind an dem Grab jetzt. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, sprach zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Es war dort ein sehr warmes Klima und Verwesung setzt dort viel schneller ein als hier. Ja, ich weiß, es wird jetzt alles ein bisschen pietätlos, ne? Aber da hatte schon die Verwesung eingesetzt bei dem Lazarus, so dass man es riechen konnte. Und was sagt Jesus zu ihr? Was sagt Jesus zu ihr? Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir alle wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir wollen die Kraft Gottes sehen. Wir wollen Heilung und Befreiung sehen. Jesus sagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann haben sie den Stein weggenommen. Interessanterweise betet Jesus hier. Lass uns mal kurz anschauen, was er betet. Vers 41, sie nahmen den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. So er betet nicht, oh Herr, jetzt weck doch den armen Lazarus auf. Das ist das Ende seines Gebetes. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Er weckt ihn, er behandelt ihn wie einen Schlafenden. Und der Verstorbene kam heraus, heißt es im nächsten Vers. Der Verstorbene kam heraus. Die Autorität des Glaubens. Die Autorität des Glaubens. Wollen wir uns noch ein Beispiel anschauen? Ich liege gut in der Zeit heute. Sag mal zu deinem Nachbarn, er liegt gut in der Zeit heute. Matthäus, Evangelium, Kapitel 17. Dort begegnen wir dem Vater eines epileptischen Jungen. Also, das Wort Epilepsie wird hier nicht gebraucht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er irgendwie so eine Art von Krankheit hatte, der Junge. Und zwar, wir lesen ab Vers 14, Matthäus 17, ab Vers 14. Als sie zu der Volksmenge kam, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Sie konnten ihn nicht heilen. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht. Aber sie konnten ihn nicht heilen. Jesus antwortete und sprach, schön, dass ihr es probiert habt, aber manchmal werden Leute geheilt und manchmal nicht. Steht nicht da. Was sagt Jesus? Er ist sehr geradlinig, ja? Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Lasst mich das übersetzen. Jesus sagt: Euer Unglaube geht mir langsam auf die Nerven, würde man heute sagen, ja? Euer Unglaube geht mir langsam auf die Nerven. Jesus sagt nicht: Naja, vielleicht war es nicht der Wille Gottes. Er sagt sofort: Ihr konntet ihn nicht heilen? Warum seid ihr so ungläubig? Oh Jesus, sei doch nicht so gemein zu uns. Wir haben es doch probiert. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Jesus macht kurz einen Prozess. Da traten Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Jesus identifiziert das Problem ganz genau. Er sagt: Wegen eures Kleinglaubens, wegen eures geringen Glaubens, wegen eures Mangels an Glauben. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Bitte denkt mal einen kleinen Moment über diese Aussage von Jesus nach. Er sagt: Nichts wird euch unmöglich sein. Wir lesen nicht nur, wie Jesus in dieser Glaubensautorität wirkt und wie er einfach nur spricht in diese Situation hinein, wie er zu diesem Dämon spricht, sondern er erwartet das Gleiche von seinen Jüngern. Er erwartet das Gleiche von seinen Jüngern. Er erwartet, dass sie in gleicher Art und Weise in dieser Glaubensautorität wirken. Worüber sprechen wir hier? Hier steht's: Gibt es eine Verbindung zwischen Heilung und Glauben? Fangt ihr an, was zu sehen? Ja? Fangt ihr an, was zu sehen? Lasst uns noch ein Stück weitergehen. Matthäus Evangelium Kapitel 13. Wir lesen ab Vers 53. Das ist ziemlich weit hinten im Kapitel 13. Matthäus 13 ab Vers 53. Und es geschah: Als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt, das ist seine Heimatstadt. Das ist nicht Bethlehem, in Bethlehem ist er nur geboren worden. Aufgewachsen ist er in Nazareth. Und er lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? Wo hat er das her? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Er ist doch einer von uns. Ja, da hat vielleicht jemand gesagt: Ja, als er noch klein war, habe ich ihm immer die Nase geputzt. Ja. Ich hatte ihn damals in der Grundschule, habe ihm Rechnen beigebracht. Ja, das ist der Sohn des Zimmermanns. Für mich hat er damals eine Tür gemacht. Ja, die funktioniert immer noch ziemlich gut. Aber jetzt solche Weisheit und Wunderwerke. Woher hat er das? Und sie ärgerten sich an ihm. Ist das nicht interessant, diese Reaktion? Sie sind nicht dankbar. Sie sind nicht begeistert. Sie sind provoziert. Sie fühlen sich in Frage gestellt. Und sie ärgern sich. Sie regen sich auf über ihn. Was denkt der Lümmel, wer er ist? Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und pass auf, was jetzt kommt. Das ist jetzt Schmerz für religiöse Ohren. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Wenn wir diesen Vers isoliert betrachten, können wir merken, so seht ihr das die Strafe. Ihr habt so wenig Glauben, schämt euch was. Zur Strafe gibt es keine Wunder heute. Heute geht ihr ohne Wunder ins Bett. Im Markus-Evangelium Kapitel 6 berichtet Markus von dem gleichen Ereignis. Aber er gibt uns noch ein bisschen andere Betonung und er zeigt uns noch ein bisschen mehr. Vers 4 wieder, Markus 6, Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und pass auf, was jetzt kommt, Vers 5. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. So, das heißt, er hat dort Wunder getan, aber nicht so viel, wie er normalerweise gemacht hat. Und hier gibt es unterschiedliche Auslegungen, was das bedeutet. Ob wenige Schwache bedeutet, er hat nur wenige Leute geheilt. Aber das Griechische impliziert vielmehr, dass er nur Leute geheilt hat mit leichten Krankheiten. Ja, Leute, die wenig schwach, die wenig krank waren. Aber der einzige Schocker, der wirkliche Schocker ist hier in Vers 5. Er konnte dort keine Wunderwerke tun. Ja, das kann unser religiöses Bild erschüttern. Er konnte dort keine Wunderwerke tun. Er konnte nicht. So, es war nicht, okay, zur Strafe kriegt er keine Wunder. Sondern der Unglaube dieser Menschen war so geballt und so massiv, dass Jesus gehindert war, das zu tun, was er eigentlich tun wollte. Im Vers 6 heißt es, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Wir könnten jetzt noch eine Weile so weitermachen, aber ich denke, das reicht aus, um diesen einen Punkt klarzumachen, gibt es eine Verbindung zwischen Heilung und Glauben. Offensichtlich gibt es diese Verbindung. Wir finden das immer und immer und immer wieder. Erinnert euch an die blutflüssige Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn ihr Glaube sie geheilt hat, kann mein Glaube mich heilen. Ja. Und du sagst, naja, das ist jetzt eine Frage, die mir nicht so sehr unter den Nägeln brennt. Warte, bis du richtig krank bist. Ja. Dann wird das zu einer ganz, ganz brennenden Frage für dich. Und ich will jetzt niemanden drohen oder so, versteht mich nicht falsch. Wisst ihr, was ich meine, ja? So, wir können also abschließend, zusammenfassend sagen, offensichtlich gibt es neben diesem souveränen Wirken Gottes durch die Heilungsgaben einen starken Zusammenhang zwischen Heilung und Glauben. So, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Heilung und Glauben. Die nächste Frage, die sich hier aufdrängt, ist, woher kommt diese Art von Glauben? Wie bekomme ich diese Art von Glauben? Aber bevor wir zu dieser Frage gehen können, müssen wir noch eine andere Frage klären, die nicht so offensichtlich ist, aber die trotzdem ganz, ganz wichtig ist. Was ist denn überhaupt Glauben? Was ist das? Ja. Wenn wir immer wieder diese Verbindung sehen, Wenn Jesus beeindruckt war vom Glauben dieses Hauptmanns, vom Glauben dieser kananäischen Frau, wenn Jesus gehindert war, Wunderwerke zu tun durch den Unglauben der Leute in seiner Vaterstadt, wenn er zu dieser blutflüssigen Frau sagte, dein Glaube hat dich geheilt, wenn er zu diesen blinden Bettlern sagt, euch geschehe nach eurem Glauben, gemäß eurem Glauben, dann müssen wir erstmal definieren, was ist Glaube überhaupt? Und ist dieser Glaube, von dem Jesus hier redet, tatsächlich das Gleiche, was wir so landläufig unter Glauben verstehen? Ich werde heute nicht drüber sprechen. Ich komme jetzt gleich zum Ende. Ja? Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, nächsten Sonntag an dieser Stelle. Aber ich kann euch eins sagen. So, jetzt gibt es eine kleine Preview, kleine Vorschau. Ja? In manchen christlichen Kreisen hat sich die Vorstellung breit gemacht, dass mein Glauben irgendwo mit meiner Anstrengung zu tun hat. Ja? Und du hast nicht genügend Glauben, heißt so viel wie du hast dich nicht genügend angestrengt. Du hast dich nicht genügend bemüht. Du musst nur mehr Glauben, heißt du musst dich nur mehr zusammenreißen. Du musst einfach ein bisschen mehr die Zähne zusammenbeißen. Das ist Unsinn. Das ist nicht, was Glauben ist. Das ist nicht, was Glauben ist. Glauben ist nicht das Produkt meiner Werke. Ich produziere nicht Glauben aus mir selbst. Und Glauben ist auch nicht das Produkt. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Glauben beginnt nicht an der Stelle, wo ich sage, oh, ich will einfach mal für dieses glauben oder ich will mal für jenes glauben oder ich will mal für das andere glauben. Das ist nicht der Glauben, von dem Jesus hier spricht. Das ist nicht der Glauben, von dem die Bibel spricht. Was ist Glauben? Nächsten Sonntag werden wir mehr davon hören. Und dann werden wir darüber sprechen, wo dieser Glaube herkommt und wie wir ihn empfangen können. Einverstanden? Gut. Wollen wir aufstehen, zusammen beten?